22. Oktober 1804. Letzte Nacht gegen 1 Uhr wurde ich von einem heftigen Anfall von Rheumatismus im Nacken gepackt, welcher so stark war, dass ich mich nicht mehr rühren konnte. Louis brachte einen in Flanell eingewickelten heißen Stein zur Anwendung, der mir vorübergehend Linderung verschaffte.
Nie bleibt die Sonne länger als ein paar Tage. Irgendwann schlägt das Wetter immer um. Dann kommt der Nebel und zieht in tiefhängenden Wolken über das Land. Louis Atem formt sich zu kleinen Dampfwölkchen, die sich mit den Nebelschwaden vermischen. Der Himmel ist grau. Als er nach oben schaut, sieht der Captain zu seiner Überraschung, dass der Regen nachgelassen hat. Kalter Wind pfeift über das Gras. Louis gibt den Befehl zum Aufbruch.
Ihr Vorankommen ist alles andere als einfach. In diesen Weiten gibt es keine Wege, nicht einmal ausgetretene Pfade. Die Büsche und Bäume, die sich in der ganzen Landschaft verteilt haben, lassen die Gruppe nur widerwillig durch. Vor ihnen erstreckt sich der Missouri mit seinen reißenden Stromschnellen und dem graubraunen Wasser. Er ist ihre Reiserücktrittsversicherung. Wenn alles schief läuft, können sie notfalls auf ihm nach Hause kommen. Sie würden sehr, sehr nass werden. Louis schüttelt den Gedanken ab wie eine lästige Fliege. Als sich ihr Weg auf ein offenes Gelände bahnt, ist die Gruppe müde und zerkratzt.
Blätter werden durch immer wieder folgende Windböen hochgewirbelt und erste Regentropfen fallen vom bewölkten Himmel. Dann legt sich der Wind und der Regen beginnt zu strömen. Die kleine Gruppe schleppt sich dahin. Ihre geschnürten Schuhe aus Ziegenleder versinken im Matsch. Louis verstaut seine Notizen im wasserfesten Ordner. Die wertvollen Skizzen dürfen nicht nass werden. So schnell wie möglich stapfen sie über Grasbüschel im Zickzack an den tropfenden Kiefern vorbei.
Nur langsam kommt die Sonne durch die Wolkenfetzen. Endlich lässt der Regen nach. Vor der Gruppe erstrecken sich Wiesen, die bis zum Horizont reichen. Ein riesiges grünes Tal. Kein Windhauch regt sich. Nur das Klopfen ihrer Schritte auf dem weichen Grasboden durchbricht die Stille. Ihre Stimmung steigt mit jedem Schritt. Der Lauf des Flusses rückt immer weiter an sie heran.
Louis und Clark führen die Gruppe an. Alle hinter ihnen hoffen inständig darauf, dass die beiden den richtigen Weg kennen oder finden werden. Wanderwege am Fluss enden häufig in Sümpfen oder Mooren, aus denen sie nicht mehr umkehren können. Schwärme von Mücken umtanzen ihre Ohren. Die orange glühende Nachmittagssonne brennt auf ihren Rücken. Dann erreichen sie dunkle Schatten.
Schwarze Bäume wachsen am Rand des Ufers und strecken ihre Äste in alle Richtungen aus. So groß, dass sie die Gruppe immer wieder minutenlang in Finsternis hüllen. Jeder Schritt vorwärts wird zögernder als der vorherige. Schläfrigkeit sickert aus dem Boden und kriecht an ihren Füßen hoch. Schwermut fällt vom Himmel und rieselt stumm auf ihre Köpfe. Irgendetwas ist in diesem Wald. Louis wird immer müder.
Die Fliegen summen nicht mehr, nur ein kaum hörbares, unsinniges Geräusch dringt in seine Ohren. Die Schatten trüben ihn. Louis hat keine Kraft mehr, den Ursprung der seltsamen Laute zu finden. Oder sich wenigstens umzudrehen. Er kippt aus dem Stehen nach vorne, fällt ins Gras und bleibt so liegen, wie er gefallen ist.
Clark schleppt sich noch ein Stück weiter. Trotzig schaut er zurück und sieht, dass keiner seiner Leute mehr steht. Mit letzter Kraft setzt er sich an den Stamm eines Baumes und kramt das Tagebuch aus seiner Tasche. Doch die eigene Handschrift verschwimmt vor seinen Augen. Er schafft es noch, das Buch vorsichtig zurückzulegen. Dann schläft er ein.
Plötzlich schreckt Luis hoch. Kiefernadeln pieksen in seine Arme und sein Hemd ist feucht vom Bodentau. Hastig setzt er sich auf und blickt sich um. Der Wald ist dunkel. Gelbe Sterne leuchten hinab. Er hat mehrere Stunden hier gelegen. Und irgendetwas hat ihn aufgeweckt.
Ein Murmeln dringt aus der Dunkelheit. Luis steht der Schweiß auf der Stirn. Er tastet nach seinem Messer und hält den Griff so fest, dass seine Finger weiß werden. Ringsherum ist nur Schwärze. Und das merkwürdige Geräusch wird lauter. Es ist eine menschliche Stimme.
Luis rennt los, springt über hervorstehende Wurzeln und fällt fast um. Da, auf einer kleinen Lichtung, sitzt Clark, an einen Baumstamm gelehnt. Daneben liegt ein Körper im Gras. Es ist ihr Quartiermeister, Sergeant Floyd. Seine Brust bewegt sich kaum. Er starrt mit weit aufgerissenen Augen in den Nachthimmel.
Luis spürt die Angst in seinem Gesicht. Und den Tod. Warum zur Hölle sind sie in diesen verwunschenen Wald gegangen? Warum sind sie überhaupt aufgebrochen? Wenn er gewusst hätte, dass dies erst die erste von unzähligen Katastrophen auf ihrer Reise sein würde, Luis hätte mit Freuden die nasse Reiserücktrittsversicherung über den Missouri gewählt.
Sergeant Floyd, sehr viel schwächer und nicht besser. Es geht kaum ein Puls und es ist nicht klar, ob er seinen Magen und seine Innereien bei sich behalten kann. Unter dem ersten Steilung verstarb Floyd in sehr gefasster Haltung. Vor seinem Tod sagte er zu mir: Ich gehe jetzt fort. Ich möchte, dass Sie einen Brief für mich schreiben. Dieser Mann hat uns zu allen Zeiten Beweise seiner Festigkeit und seiner tiefen Entschlossenheit gegeben.
Wild und fremd. Ein Podcast über Entdecker und ihre Geschichten. Von Ole und Ture.
Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts
Wild und Fremd.
Danke, Ole, da muss ich das Delay nie wieder selber einbauen.
Ich bin einfach selber der Delay. Ich bin übrigens Ole. Das hat Ture wieder vergessen.
Habe ich es wieder vergessen?
Du hast es wieder vergessen. Du vergisst es jedes Mal tatsächlich.
Das ist sad. Wir sind Geschwister und irgendwie bin ich's
Tore reduziert
gar nicht
den Podcast immer auf sich selbst. Und wenn dann alles passt, alles in Ordnung. Hello.
Das stimmt nicht. Wir werden heute ganz tief in die amerikanische Geschichte eintauchen und ich habe bei der Recherche richtig oft so Episoden aus Bares für Rares im Kopf gehabt. Kennst du diese Sendung noch?
Legendäre Sendung, da fahren quasi Leute hin, versteigern ihre Familienerbstücke oder irgendwelche Sachen, die sie ja so im 20. Jahrhundert mal gekauft haben oder irgendwo gefunden haben, setzen sich dann vor so eine Jury und da wird dann halt quasi der Preis ausgehandelt. Und da kommt auf jeden Fall dieses schauen wir mal, was wird Meme her.
Ja.
Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr ein bisschen jünger seid, wenn ihr ein bisschen älter seid, müsst ihr einfach schauen wir mal, was wird bei YouTube eingeben.
Und dann wird das lustigste Video des Jahres 2024.
Genau, so eine ältere Frau, die halt was sagt und der ältere Mann steht neben ihr und wiederholt quasi immer so die letzten 2-3 Wörter von dem, was sie gesagt hat. Ist ein bisschen Legendenstatus bei uns.
Ich find's gut, dass wir hier so Meme-Education machen.
Wichtig, oder?
Ja.
Ganz im Ernst, wichtig. Und ich kann man auch auf der nächsten Familienfeier so ein paar
kann
jüngere
man mal
Leute
droppen.
Impressen.
Kann man mal,
so,
genau,
ne?
Genau. Kann man mal einfach mal droppen, schauen wir mal, was wird. Ich garantiere euch, jeder wird's lieben, der es kennt.
Ich glaube auch, jeder andere wird es lieben. Es ist halt einfach lustig.
Manchmal wird bei diesen Bares für Rares Sendungen aber auch echt wertvoller Kram für einen Apfel und ein Ei versteigert.
Ich erinnere mich und ich glaube auf den Typen, willst du auch hinaus auf einen Typen, der meistens gesagt hat, zumindest immer, wenn ich mir die Videos angeguckt habe, 80 Euro für den Prügel, dann ist das Ding aber auch gut bezahlt.
Ja, genau. Und das ist wirklich, da kommen Leute hin mit ihren Familienerbstücken, die dann wirklich für ein paar hundert Euro über den Tisch gehen. Und das, da habe ich so ein bisschen so das Gefühl gehabt,
fast ein bisschen respektlos, ja, dahin zu gehen und sagen, ja, okay, ich biete jetzt hier einfach Schrottpreise an, weil ich vielleicht das Gut nicht kenne oder nicht untersucht habe und nicht weiß, wie viel es wert ist.
Es ist mies, aber nichts ist mieser als der Landkauf, über den wir uns heute unterhalten müssen.
Ich liebe diese Überleitung.
Das dreckigste Geschäft schon der Geschichte gewesen.
Wo die Einleitung herkommt, jetzt habe ich es auf jeden Fall verstanden. Wir müssen ganz kurz vorher noch darüber sprechen, dass wir ein Feature aufgenommen haben mit einem anderen Podcast. Ihr habt es wahrscheinlich in der letzten Folge gehört. Wenn ihr es nicht in der letzten Folge gehört habt, dann könnt seid ihr euch vielleicht Fans von Déjà-vu-Geschichte und nicht von uns. Hello,
wir sind liebe Grüße.
Tore und Ole.
Wir sind Ole und Tore. Wir machen einen Podcast über Historie. Expedition über Entdeckerinnen und Entdecker, die losgezogen sind und ihre Geschichte meistens in Tagebüchern, Briefen oder Logbüchern festgehalten haben.
Genau, und für dieses wirklich dicke historische Thema, da haben wir uns ehrlich gesagt nicht ganz allein dran gewagt, sondern ich darf nicht Historiker sagen, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Ich sag einfach den Namen. Wir haben uns Ralf Grabuschnik rangeholt.
Genau, Ralf Grabuschnik. Ich habe deinen Namen, glaube ich, 4-mal falsch ausgesprochen und 5-mal falsch geschrieben. Ralf Grabuschnik ist Podcaster in erster Linie von Déjà-vu-Geschichte, aber er ist auch sehr, sehr bewandert mit historischen Themen. Krasser als wir, würde ich sagen. Aber bei der
ist ja auch nicht schwer. Also, so viel Hate, wie wir für unsere Folgen bekommen haben, wo wir nicht wussten, worum es ging.
Der historische Kontext für diese Geschichte ist einfach ziemlich groß. Und deswegen nochmal danke an dich, Ralf, dass du uns geholfen hast, das ganze Thema einzuordnen.
Genau, wenn ich das richtig verstanden habe, kommt seine Folge in ungefähr 7 Tagen raus. Wir wissen nicht ganz genau, wann sie veröffentlicht wird, aber sobald sie draußen ist, steht sie ganz oben in der Beschreibung. Wenn ihr nach wie vor irgendwie noch ein bisschen Hintergründe braucht und unsere letzte Folge noch nicht gehört habt, scrollt einfach ein nach unten, hört einmal kurz rein und dann sehen wir uns gleich wieder in 5, 4, 3, 2, 1. Willkommen zurück!
Wir haben in der letzten Folge über den Louisiana Purchase gesprochen, über dieses unfassbare Gebiet der USA, was sie sich Anfang des 19. Jahrhunderts spottbillig, wie in der schlechtesten Folge von Bares für Rares, von Frankreich abgekauft haben.
Und natürlich will man jetzt wissen, okay, was haben sie eigentlich da für Land gekauft? Das will der Präsident auch wissen. Und das ist die Grundlage für die Geschichte, die wir heute erzählen, nämlich die Lewis und Clark Expedition.
Wir wären nicht wild und fremd, wenn wir die Geschichte nicht sehr eng an einem der Tagebücher erzählen würden. Und wir wären auch nicht wild und fremd, wenn wir die Geschichte nicht auch aus der Sicht der Menschen erzählen wollen, die schon seit Jahrhunderten oder teilweise seit Jahrtausenden in diesen für Lewis und Clark noch weißen Flecken auf der Karte leben.
Ja, voll richtig. Denn die Lewis und Clark Expedition ist natürlich ganz, ganz eng mit dem Schicksal der Native Americans im Mittleren Westen verknüpft. Ich glaube, wir können schon spoilern, dass 2 Menschen dieser Reise unglaublich weiterhelfen werden, die nicht ganz in dieses Bild von Ostamerika passen. Aber dazu kommen wir später.
Ich glaube, es wird Zeit, dass wir die ganze Geschichte erzählen. Und die Lewis und Clark Expedition beginnt eigentlich am 18. Januar 1803. An diesem Tag wendet sich Thomas Jefferson, der damalige Präsident der USA, an den amerikanischen Kongress. Er möchte ein festes Handelsgeschäft mit den Völkern westlich des Missouris aufbauen.
Ich glaube, die Gründe sind relativ klar. Er will Profit, natürlich vor allem durch den Pelzhandel, und er will Handelsbeziehungen zu den indigenen Völkern aufbauen, auch so ein bisschen in der Hoffnung, danach Einfluss auf diese Völker nehmen zu können.
Die Idee, dafür eine Expedition loszuschicken, kommt dem Präsidenten ziemlich schnell. Ihm ist auch klar, die Expedition muss sich von außen hin als Forschungsexpedition tarnen. Nur so bekommt er genug Gelder und nur so wird sie auch bewilligt. Unter der Hand soll sie aber die kommerziellen Interessen der Vereinigten Staaten befördern.
Ja, mega sneaky, aber ich glaube, so ein Verhalten kennen wir schon aus ganz vielen anderen Expeditionen, wo es so ähnlich war. Außen Forschungsreise und innen so ein bisschen auf der Suche nach Profit.
Ja, es geht dann doch im Inneren um Geld. Aber, funny, kann man vielleicht auch schon mal spoilern, Handelsbeziehungen, da hat die Lewis und Clark Expedition ziemlich verkackt, muss man sagen. Aber, was die Forschungsergebnisse angeht, schon sehr schnieke. Also Jefferson hat komplett falsch kalkuliert.
Wir müssen noch ein ganz, ganz wichtiges Thema dazu ansprechen. In den Tagebucheinträgen unserer Expedition ist oft von Indianern die Rede. Ab und zu auch von Sioux, also S-I-O-U-X. das sind beides relativ problematische Begriffe und die sind auch beide sehr verallgemeinert. Die Menschen sind ja keine Inder und Lewis und Clark begegnen auf ihrer Reise vielen verschiedenen Völkern, nicht nur dieser Sioux-Sprachgruppe.
Es ist heute nicht mehr ganz so einfach nachzuvollziehen, welche Völker Lewis und Clark auf ihrer Reise getroffen haben und wie sich diese Völker selbst genannt haben. Weil das alles super kompliziert ist, werden wir diese Menschen in unserer Folge heute einfach als indigene Völker bezeichnen. Damit sind also die Ureinwohnerinnen und Ureinwohner Nordamerikas gemeint.
Bei seinem Amtsantritt als Präsident hat Jefferson einen alten Nachbarn zu seinem Privatsekretär ernannt. Und zwar den Heeresoffizier Meriwether Lewis. Der kann Menschen sehr gut führen, er hat Erfahrungen im Überleben in der Umwelt und er hat mehrmals mit indigenen Völkern in Kontakt gestanden. Lewis soll diese Expedition leiten.
Lewis darf sich aber noch einen Partner aussuchen. Und dabei entscheidet er sich für einen alten Vorgesetzten aus seiner Zeit beim Militär, und zwar für William Clark. Finde ich übrigens super wild, dass man sich für alte Vorgesetzte entscheidet, die man dann mit zusammen ins Boot holt.
Ich glaube, wir müssen auch noch über diese Reihenfolge sprechen, weil Lewis ja jetzt der ist, der diese Expedition führen soll und Clark quasi sein Untergeordneter ist.
Genau, also Lewis hat den quasi überholt in der Rangfolge mittlerweile. Lewis ist Captain, genau, und William Clark ist eigentlich eine Stufe unter ihm. Aber damit sie diese Expedition gleichwertig führen können, spricht Lewis Clark die ganze Zeit auch einfach mit Captain an und tut so, als ob sie gleichberechtigt wären.
Und ich glaube, das tut diese Expedition so unfassbar gut. Lass uns noch ganz kurz über die beiden verschiedenen Charaktere sprechen. Lewis ist eher so eine Kategorie Grübler, denkt so bei schwierigen Entscheidungen lange nach. Und man merkt es auch am Tagebuch. Wenn der ein bisschen Freizeit hat, dann verfällt er oft in kurz und ja, sehr poetische Einträge. Clark dagegen ist ein zupackender Pragmatiker, der gerne schnelle Entscheidungen trifft.
Ich glaube, wir hatten noch nie eine Expedition mit so einer Doppelspitze von Anfang an, oder?
Ja, irgendwie komplett crazy und ich finde es so stark, dass die beiden einfach komplett andere Menschen sind. Das vereint sie ja zu dem Charakter, den jede Expedition braucht, also einen ruhigen Typen, dem man mal was fragen kann, bei dem man sich vielleicht länger beschweren kann und einer, der sagt, so, stopp, zu Ende, wir müssen jetzt da und dahin und das als nächstes machen und es passt unfassbar gut zusammen.
Ja, Lewis und Clark verschmelzen quasi zu einer, am Anfang zumindest, noch idealen Führungsfigur. Dass das nicht die ganze Expedition hält, das werden wir später noch sehen.
Was vielleicht ein bisschen überraschend ist, wir begleiten heute die Expedition aus der Sicht von Clark.
Nicht aus der Sicht von Lewis, nicht aus der Sicht von dem Poeten, sondern...
Ja, wir haben uns diesmal für die Fakten entschieden. Lewis schweift also gerne mal in Gedanken und Gefühle ab, doch die Informationen, die Clark uns liefert, die sagen uns einfach mehr über Zustände, über die Wege, die sie gehen und auch so ein bisschen mehr über die möglichen Erfolge. Es ist also derjenige, dessen Tagebucheinträge wir heute immer wieder hören.
Und die wir auch schon am Anfang im Intro gehört haben. Während Clark noch mit anderen Dingen beschäftigt ist, bereitet sich Lewis jetzt schon intensiv auf die Expedition vor. Er ist ja derjenige, der so ein bisschen der Denker der beiden ist. Er macht sich die meisten Sorgen und deswegen versucht er auch, so viel wie möglich in den Vorbereitungen schon abzuhaken. Lewis kauft Vorräte ein, setzt sich mit Wissenschaftlern zusammen und macht Crashkurse in Mathe, Astronomie, Landvermessung, Ethnologie, Botanik und sogar in Anatomie. Einfach, um richtig gut vorbereitet auf diese Reise zu sein.
Und noch während er diese ganzen Kurse besucht, zeichnet er schon die Konstruktion eines ganz besonderen Bootes. Dann reist Lewis nach Pittsburgh und er beobachtet, wie dieses Boot, ein Kielboot, gebaut wird. Wird die Reise nämlich schwieriger, können sie sich aufteilen und Wege über Wasser fahren oder eben an Land gehen.
Den Winter vor der Abreise verbringen Lewis und Clark in einem Fort und dort suchen sie sich auch den Rest der Crew zusammen. In der Gruppe, die sie am Ende auswählen, sind keine Frauen. Das wird sich aber im Laufe der Reise ändern.
Es verbleiben circa 3 Dutzend Männer, darunter Jäger, Dolmetscher, französische Bootsmänner und auch Trapper, die die Gegend westlich von St. Louis schon lange auf eigenen Streifzügen erforscht haben.
Und dann, am 14. Mai 1804, ist es endlich soweit. Die Gruppe bricht auf in ein damals völlig unbekanntes, riesiges Gebiet. Jeder von ihnen weiß, dass es gut möglich ist, nie wieder nach Hause zurückzukommen.
Eine rot-orangene Sonne versinkt hinter den grauen Bergen. Die Schatten in den Wäldern werden dunkler, als die Gruppe aufbricht. Ihr Weg führt durch dichtes Gehölz. Unter den Bäumen wird es Nacht. Sie ziehen Richtung St. Charles, der letzten großen Stadt, vor dem riesigen Abenteuer des Westens.
Die Vorbereitungen für die lange Reise sind viel zu schnell vergangen. Da sind sich Lewis und Clark einig. Sie marschieren zu zweit voran, hinter ihnen das Kielboot, das von zwei kleineren Booten durch das dunkelblaue Wasser gezogen wird. Neben ihnen laufen Jäger und Kundschafter durchs Unterholz, so leise, dass man sie kaum hören kann.
Über ihnen leuchtet ein blasser Abendhimmel, an dem die ersten frühen Sterne stehen. Es folgt eine baumlose Ebene, dann ein tiefer Graben. Das Gras an seinem Rand leuchtet grün, als glühe es in Erinnerung an die untergehende Sonne. Lewis bleibt stehen und zückt seine Stechbrille, ein Vorläufer des Fernglases. Und tatsächlich, nur wenige Meilen von ihnen entfernt, liegt ein Hügel mit schimmernden Häusern, St. Charles.
Die Stadt wirkt leblos, nur wenige Menschen sind noch unterwegs. Eine halb gepflasterte Straße führt an den Gebäuden entlang, dann verläuft sie sich im Nirgendwo. Die Menschen hier wohnen in alten, brüchigen Häusern und ernähren sich größtenteils von Wurzeln und Bier. Über Nacht finden Lewis und Clark Unterschlupf bei einem kanadischen Händler, der wegen des Verlustes mehrerer Ladungen Waren hier gestrandet ist. Sie essen eine letzte Kleinigkeit, dann legen sie sich in die Betten und warten auf den Morgen.
Am nächsten Tag hängen schwarze Wolken in der Luft. Der Regen der letzten Tage hat sich gelegt, trotzdem stehen die Vorzeichen für einen Aufbruch ins Unbekannte schlecht. Dunkles Brachland liegt an den Ufern des Missouris. Die ersten Sonnenstrahlen schaffen es nicht, in die kleinen Wälder vorzudringen. Trotzdem bläst Lewis zum Aufmarsch. Die alte Formation formt sich und die Männer wandern schweigend entlang des Flusses.
Wir haben es in der Vorbesprechung gar nicht erwähnt, aber die Expedition, Lewis und Clark und die ganzen Männer, die mit ihnen ziehen, haben die allergrößte Angst, nicht vor wilden Tieren oder irgendwelchen Naturkatastrophen, sondern vor indigenen Völkern.
Ja, sie treffen jetzt auch das erste Mal indigene Menschen, also weit im Westen Amerikas. Die sind aber ja pretty chill, würde ich sagen, also einigermaßen entspannt. Die erzählen nur, dass die Sorkis und Osage Krieg miteinander führen, also zwei indigene Völker.
Trotzdem, momentan noch alles friedlich verläuft, hat die Expedition unfassbar viele Waffen dabei. Sie haben diese Jäger und diese Kundschafter, die im Unterholz mitlaufen, um nach feindlichen indigenen Völkern Ausschau zu halten.
Ja, diese Kundschafter und Jäger wurden vor allem auch mitgenommen, um darauf zu achten, hey, sind da Völker, die uns vielleicht feindlich gesinnt sind? Und ganz ehrlich, wir lassen es einfach mal offen hier, ob das am Ende nötig oder eine übertriebene Maßnahme ist. Wir können euch aber schon versprechen, dass es irgendwie noch viel schlimmere Dinge gibt als andere Menschen, vor denen sie sich fürchten müssen.
Kleiner Reminder, wir befinden uns am Anfang des 19. Jahrhunderts in wahrscheinlich einer der schlimmsten Epochen des Rassismus auf der ganzen Welt. Und natürlich müssen wir auch später darüber sprechen, wie Clark, Lewis und ihre Männer eigentlich mit diesen indigenen Völkern umgehen.
Ich glaube, dazu können wir euch einen kleinen Vorgeschmack geben. Lewis, der Träumer und Denker der Expedition, schreibt, als sie St. Charles verlassen: Die Leute sind im Allgemeinen Abkömmlinge der kanadischen Franzosen und ein nicht unbeträchtlicher Teil von ihnen kann sich rühmen, dass ein kleiner Schuss von reinem Blute der Ureinwohner Amerikas in ihren Adern fließt.
Da schwingt schon ein bisschen Respekt mit, würde ich sagen.
Ja, zumindest eine gewisse Achtung. Auf jeden Fall von Lewis Seite so. Ja. Und ich meine, wenn die Leute erzählt haben, hey, ich habe indigenes Blut in mir, macht man das ja meistens auch, wenn man stolz auf die Sache ist und sagen kann, ich kann rausgehen und sagen, das ist, so ist es einfach. Und die anderen Leute werden sagen, wow.
Lewis sieht es auf jeden Fall nicht irgendwie als minderwertig an, sondern erstmal auf was, auf das man stolz sein kann.
100%. Und ich finde, das ist ein ganz frühes Zeichen, was am Ende auch für diese ganze Expedition sprechen wird, wie die beiden mit indigenen Menschen umgehen. obwohl das ja vor Beginn der Reise noch ein bisschen anders aussah.
Unser Scout entdeckt die frische Fährte von ungefähr 10 Indianern. Sie scheinen auf Kriegsfuß mit dem Osage-Volk zu stehen und planen einen Angriff. Ich glaube, es sind die Soquet-Indianer. Das Land ist in etlichen Meilen breit gut. Oben auf dem Hochland, weiter hinten, ist es ebenfalls leidlich gutes Land. Ich fühle mich immer noch sehr unwohl mit Halsweh und Kopfweh.
Im Osten steigt die Sonne rot aus den Nebeln, die dick über dem Land liegen. Die grünen Bäume scheinen wurzellos auf einem schattenhaften Meer zu schwimmen. Unterhalb der Expedition führt ein Weg am Fluss in eine steile Mulde hinab und verschwindet aus ihrem Blickfeld. Es ist etwa 10 Uhr und der Tag deutet seine Schönheit und Wärme an. Louis und Clark stapfen den Hang hinab.
Bis auf indigene Menschen haben sie bislang nichts wirklich Neues entdeckt, abgesehen von unzähligen, teils merkwürdigen Tieren und Pflanzen, die Louis immer wieder akribisch in sein Tagebuch aufnimmt. Jetzt beschließt die Gruppe, sich aufzuteilen. Tagsüber läuft Louis mit einem Teil der Männer nah am Missouri entlang, Clark sitzt auf dem Kielboot und fertigt kleinere Landkarten an, eben über alles, was man vom Wasser aus erkennen kann.
Und so wird aus ihrer zufällig zusammengestellten Reisegruppe langsam eine kleine Gemeinschaft. Die beiden Anführer stehen fest, daneben Jäger, die sich um die Vorräte kümmern, Kundschafter, die sich im Unterholz versteckt halten, immer auf der Suche nach plötzlichen Gefahren. Doch es gibt auch Streit. Louis und Clark berufen ein Kriegsgericht ein, damit Strafen ausgesprochen werden können, sofern Teile ihrer kleinen Gemeinschaft sich nicht benehmen. Und es dauert nicht lange, bis dieses Gericht das erste Mal tagen muss.
Das Kriegsgericht setzt sich heute zusammen, um John Collins und Hugh Hall zu verurteilen. John Collins wird vorgeworfen, sich heute Morgen mit Whisky betrunken zu haben und zugelassen zu haben, dass Hugh Hall aus dem gleichen Fasse Whisky gezapft hätte. Collins beteuert seine Unschuld. Das Gericht befindet Collins für schuldig und verurteilt ihn auf 100 Peitschenhiebe auf den nackten Rücken. Hall bekennt sich schuldig und erhält 50 Peitschenhiebe auf den nackten Rücken.
Boah, wie wir gesagt haben, das ist ein Tagebucheintrag von Clark. Er schreibt also das Ganze auf und ich glaube, man merkt so ein bisschen, er fühlt sich hintergangen von Collins und Hall.
Ja, das schmerzt ihn auch zu Recht.
So, es sind unverheiratete Männer, es sind keine Trunkenbolde.
Nee, das sind gut ausgebildete Leute, ne? Das muss man nochmal sagen,
die sie mitgenommen haben. Ich meine, Trunkenbolde kennen wir gefühlt von jeder anderen Expedition, die wir behandelt haben.
Ja.
Das sind richtig, richtig gute Leute, die jetzt morgens Whisky trinken.
Trotzdem finde ich die Strafe schon echt hart. Also 50 bzw. 100 Peitschenschläge. Ich kann mich noch an die Recherchen für William Kidd erinnern. Wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, ich glaube, es ist Folge 41 oder 40.
Strong.
Ist 40. Strong. 40. Und dort waren 100 Peitschenhiebe ein Todesurteil. Also wenn jemand zu 100 Peitschenhieben verurteilt wurde, war man sich sicher, dieser Mensch wird es nicht überleben.
Ja, ich habe im Internet tatsächlich nochmal nachgeschaut, wie viel Peitschenhiebe man problemlos überleben kann. Und da wurde von einigen Quellen behauptet, ich sag gar nicht, dass es stimmt, aber dass 10 so ein bisschen die Grenze sind für alles ist in Ordnung, es tut halt einfach nur verdammt weh, das dürfen wir auf gar keinen Fall entschärfen. Und ab 10 wirst du halt in Ohnmacht fallen. So, und die bekommen 50 und 100 Peitschenhiebe.
Ich glaube trotzdem, dass Louis und Clark diese Strafe sehr bewusst gewählt haben. Ich glaube nicht, dass sie da wirklich mit 100 voll Peitschenhieben reingegangen sind, weil wir wissen, dass Collins und auch Hall nicht gestorben sind an diesem Tag und auch danach nicht.
Ja, genau, sonst hätten das Louis und Clark auf jeden Fall in ihre Tagebücher aufgenommen. Es macht ja eben schon einen Unterschied, ob man 2 Männer weniger oder mehr dabei hat.
Die sind ja auch nicht doof. Die wissen, dass sie ihre Leute nicht einfach so töten können. Die brauchen ja jeden einzelnen Mann. Aber diese 50 beziehungsweise 100 Peitschenhiebe sind einfach eine große, große Abschreckung. Für alle Leute, die sich vielleicht gedacht haben, vielleicht nächsten Morgen nehme ich mir ein bisschen Whisky mit.
Ja, solche Bestrafungen sind einfach jetzt zur Üblichkeit geworden, wenn man, also es sind zwei Leute, die bestraft werden, dass sie Whisky getrunken haben. Am Morgen, sie waren jetzt nicht befehligt, vom Whisky zu trinken, aber es ist irgendwie ein super kleines Vergehen im Vergleich dazu, dass man 50 oder 100 Peitschenhiebe bekommt. Ja, ganz egal, ob man die Strafe beichtet oder nicht, es ist beides einfach viel zu viel. Ja, es ist klar, dass man dann rausgeht und ich weiß nicht, ob ihr Bilder kennt, aber diese Peitschenhiebe sind ja eine gewöhnliche Strafe und die Menschen haben dann teilweise wirklich so ganz lange Narben auf ihrem Rücken, die so richtig aus dem Rücken herausscheiden. Es ist der nackte Rücken, es muss unfassbar wehgetan haben und du hast voll recht, es ist eine Abschreckung für alle anderen, die irgendwas im Schilde führen könnten.
Und da wird auch wieder klar, in was für einer Zeit wir hier unterwegs sind. Lewis und Clark kommen beide aus der Armee, es ist Anfang des 19. Jahrhunderts, da ging es da einfach nicht zimperlich zu. Und solche Bestrafungen waren damals auch in der Armee nicht unüblich.
Während die Peitsche auf den Rücken der Whisky-Diebe klatscht, schaut der Rest der Gruppe bedächtig zu. Allein der Gedanke, irgendwann ähnlich hart bestraft zu werden, macht sie folgsamer und ruhiger. Bis hierhin scheint die Strafe also zu wirken. Louis' akribische Vorbereitung und seine Medizinkurse fruchten auch zum ersten Mal. Einer ihrer Jäger wird von einer Schlange gebissen. Louis behandelt die geschwollene Wunde mit Baumrinden und der Jäger überlebt.
Die beiden Gruppen an Land und Fluss arbeiten jetzt mehr und mehr zusammen. Die heißen Temperaturen des Sommers zwingen sie immer wieder zu kurzen Pausen. Der Strom des Wassers wird heftig. Teilweise ziehen sie die Boote zusammen über die brechenden Wellen, immer weiter Richtung Westen. Die Expedition überbrückt die heiße Mittagssonne im Warm und läuft, trotz der Warnungen ihrer Kundschafter, bis spät in den Abend.
Charles Floyd geht es derweil immer schlechter. Der Quartiermeister der Gruppe zieht sich zurück, bleibt oft tagelang nur an Bord ihres Bootes und hält sich den Bauch. Weder Clark noch Louis erwähnen seine Beschwerden in ihren Tagebüchern. Vielleicht hoffen sie hier, dass Floyds Krankheit nur dem ungewohnten Essen und den heftigen Umständen der Reise geschuldet ist. Sie wissen nicht, wie falsch sie damit liegen.
Wir haben es im Intro ja schon gehört. Floyd stirbt Tage später in den Armen von Clark. Louis diagnostiziert ihm dann Kolik als Todesursache. Louis hat ja so ein paar Medizinkurse vorher belegt. Wahrscheinlich waren es jetzt nicht irgendwie so Magenschmerzen oder so, was man mit Kolik implizieren könnte. Mittlerweile halten ExpertInnen eine Blinddarmentzündung für wahrscheinlicher. Und das war damals halt einfach tödlich.
Es war tödlich, wenn man es nicht behandelt hat oder wenn man Floyd keine Ruhe gegeben hat. Das ist ja der Punkt. Wir glauben beide, dass Floyd noch relativ lange mitgelaufen ist, ohne sich über die Krankheit zu beschweren. Floyd ist auch damit der erste Mann, der auf der Reise stirbt. Also die Gruppe ist jetzt um den ersten Mann dezimiert. Und ich finde das irgendwie so Wahnsinn, weil Floyd nicht durch indigene Völker gestorben ist, nicht durch irgendeinen Angriff, sondern aufgrund einer, ja, damals mysteriösen Krankheit.
Du hast ja schon gesagt, wir wissen nicht, wann Floyd die ersten Anzeichen dieser Krankheit in sich spürt. Aber es ist ziemlich klar, dass wenn er sich früh genug gemeldet hätte, wenn er früh genug über sein Fieber und das Stechen im Bauch Bescheid gegeben hätte, dann hätte man ihm vielleicht noch helfen können.
Dann hätte es man wahrscheinlich einfach unverantwortlich gefunden, ihn weiterlaufen zu lassen. Floyd...
Man hätte ihn vielleicht zurückgeschickt, ja, oder irgendwas.
Oder zumindest auf eine Liege gelegt
oder so.
Fahr jetzt erstmal bei dieser Gruppe mit. Ich meine, die können dich aufnehmen, das ist überhaupt kein Problem. Und sag Bescheid, wenn es dir besser geht. Und sonst machen wir uns auf die Suche nach Medikamenten, die wir hier irgendwo finden. Floyd ist ehemaliger Soldat und es hat wahrscheinlich daher so einen disziplinarischen Grundgedanken und sagt, ja okay, ich kann noch laufen, ich kann mich noch bewegen. Jetzt muss ich mich noch nicht zurückziehen. Und sagt es dann halt knapp im letzten Moment. Und ich glaube, das ist dann sein Todesurteil.
Ja, diese falsch verstandene Männlichkeit, Soldatenhaftigkeit erst im letzten Moment zuzugeben, dass man große, große Schmerzen hat. Richtige Ärzte hat die Expedition nicht dabei, wie gesagt, nur Louis mit seinen angelesenen Medizinkenntnissen. Und das ist vielleicht auch der größte Fehler der Louis and Clark Expedition.
Ich hatte irgendwie so einen positiven Grundgedanken bei dieser Folge, weil ich gesagt habe, hey, Anfang des 19. Jahrhunderts, Rassismus ist so weit verbreitet, leiden irgendwie ganz viele Menschen darunter. Und diese Expedition bildet ja so ein Gegenteil dazu. Es sind auf den ersten Schein freundliche Menschen, die die indigenen Völker mit Respekt behandeln. Aber dieses ganze Ding zu sagen, okay, wir wollen Handelsbeziehungen aufbauen, aber wir nehmen gleichzeitig super viele Waffen mit, um im Extremfall, was schon irgendwie nach einem Normalfall klingt, uns beschützen zu können, das finde ich klingt irgendwie dann doch rassistisch. Natürlich sind Louis und Clark Menschen ihrer Zeit auch geprägt von rassistischen Vorurteilen und ich glaube, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um über York zu sprechen. Der passt nämlich ziemlich genau in dieses Bild.
Ja, York, mein persönlicher Favorite, neben einer anderen Person, die wir später noch einführen werden in dieser Geschichte, inmitten dieser Gruppe, dieser Entdecker des neuen Westens, die alle weiß sind, steht ein Mann, der komplett aus diesem Bild fällt. Es ist ein Afroamerikaner, der navigiert, der mit Schutzräume aufbaut, der sogar beim Erfassen neuer Pflanzen und Tiere hilft.
York, so nennen die Männer ihn, trägt keine Fesseln, sondern ein Gewehr. Er darf sich frei bewegen und bei Abstimmungen in viel diskutierten Situationen zählt seine Stimme genauso viel wie jede der anderen Männer.
York kann also jederzeit weglaufen, aber er entscheidet sich nie dafür. Er bleibt immer bei den Männern, bringt von seinen Jagdausflügen oft sogar die meiste Beute mit zum Boot.
Trotzdem, und ich glaube, das müssen Tore und ich hier einwerfen, York ist der Sklave von Clark. Und obwohl Clark ihn auf der Expedition bislang freundlich, ja fast wie so ein Bruder behandelt, wird sich das Blatt später ändern.
Derweil gibt es andere Probleme. Im August, die Gruppe stapft gerade den Fluss entlang, verhält sich einer der Soldaten plötzlich merkwürdig. Sein Name ist Reed und er bleibt ständig stehen und tastet seine Hose ab. Es scheint, sein Messer fehlt. Vielleicht hat er es im letzten Lager verloren. Reed erhält die Anweisung, zurückzulaufen, um es zu holen. Stahl ist teuer und Waffen sind unverzichtbar. Es dauert Tage, doch der Soldat kehrt nicht zurück. Und Clark schreibt Folgendes in sein Tagebuch.
4. August 1804. Reed, ein Mann, welcher zum Lager zurückkehrte, um sein Messer zu holen, ist noch nicht wieder bei uns. 5. August 1804. Der Mann, der seines Messers wegen umkehrte, ist noch nicht wieder da. Wir haben einigen Grund zur Annahme, er sei desertiert. 6. August 1804. Wir entschlossen uns, 4 Mann zurückzuschicken, um Reed tot oder lebendig einzufangen.
Wir wissen leider nicht genau, wann Reed losgelaufen ist. Zumindest ist es in den Tagebüchern nicht vermerkt. Aber ich finde es irgendwie so krass. Am 4. August wird gesagt, ja, okay, der ist nicht wieder da. Am 5. wird dann gesagt, okay, der ist bestimmt desertiert. Und am 6. wird gesagt, bringt ihn zurück, tot oder lebendig. Wow.
Ja, und ich stelle mir diese Situation vor. Reed hat einfach wahrscheinlich gar keinen Bock mehr auf die Expedition gehabt und hat wahrscheinlich schon seit Tagen nach einem Grund gesucht, sich von der Gruppe abzusondern. Und jetzt tut er so, als ob er sein Messer verloren hat.
Ich wundere mich ein bisschen, ob der das absichtlich fallen gelassen hat oder ob er sich irgendwo in eine Tasche gesteckt hat, die man von außen nicht so gut erkennen kann.
Wenn er smart ist, hat er das gemacht, weil ohne Messer in dieser Gegend überleben, schwierig, würde ich sagen.
Ja, das klingt fast wie ein Todesurteil in dieser Gegend. Wir wissen nicht, was mit Reed danach passiert. Logischerweise schreibt weder Clark noch Louis was dazu.
Sie haben ihn auf jeden Fall nicht eingefangen, sonst hätten wir das wahrscheinlich.
Genau, sonst
hätten sie es wahrscheinlich eingetragen.
Sonst wäre die Strafe wahrscheinlich auch noch härter geworden als für Whisky am Morgen trinken ohne Berechtigung.
Ja, definitiv.
Was wir aber dazu sagen können, ist, dass Reed danach nie wieder auftaucht. Also wir wissen nicht, ob er den Rückmarsch geschafft hat oder ob er irgendwo in diesem Gebiet des Westens gestorben ist.
Es gibt da noch eine andere Geschichte, die wir jetzt nur ganz kurz anreißen möchten. Und zwar ist es die Geschichte von Newman, der auch sehr, sehr unzufrieden mit der Expedition wird und irgendwann eine kleine Meuterei
beginnt. Ja, und das ist fast schon alles, was wir dazu sagen können. Ich meine, wir haben uns beide durch die Tagebücher von Lewis und von Clark durchgewälzt. Es wurde an einer Stelle erwähnt, dass er nicht mehr dabei ist. Ich habe dann noch in anderen Dokumenten geguckt, da wurde gesagt, okay, eine Meuterei war der Grund. Wie genau das passiert ist, ob da ein Kriegsgericht involviert war, ob er verurteilt wurde, das wissen wir nicht.
Aber wir wissen, was sie mit ihm gemacht haben.
Ja.
Ja. Mit Newman. Willst du es verraten?
Sie haben gesagt, hey, du bist frei. Du bist kein Teil mehr von dieser Expedition. Was vielleicht in manchen Situationen ganz cool klingt, klingt im Westen von Amerika überhaupt nicht cool. Weil Newman muss jetzt alleine durchschlagen. Der muss wieder nach Hause kommen.
Ja, das ist viel schlimmer als 50 oder 100 Peitschenhiebe, finde ich. Aber Newman schafft es. Newman kommt tatsächlich zur Zivilisation zurück.
Genau, auch wenn er mit der Expedition natürlich hier nichts mehr zu tun hat. Als sich der Tag dem Ende neigt, sammelt sich die Mannschaft in den Booten. Sie wollen so weit fahren, bis sie einen geeigneten Schlafplatz gefunden haben. Eine müde Sonne lächelt warm und einschläfernd in das Tal hinab. Der Missouri windet sich als braunes Gewässer durch die lichten Wälder, am Rande mit alten Weidenbäumen bestanden, von Weiden überwölbt und mit tausenden verwelkten Weidenblättern übersät. Langsam lichten sich die Ufer. Clark gähnt ein letztes Mal, dann verharrt er in der Bewegung. Blicke bohren sich in seinen Kopf. Er dreht sich um.
26. September 1804. Am Fluss entlang stehen die Indianer aufgereiht. Ihre Frauen erscheinen sehr ordentlich. Gute Zähne, hohe Wangen, gekleidet in Pelzunterröcke und einen Überwurf. Ihre Haare sind nach hinten über die Schultern gehängt. Sie sehen sehr gut aus. Sie erledigen alle mühselige Arbeit und sind, wie ich wohl sagen darf, absolute Sklaven ihrer Ehemänner, die häufiger mehrere Frauen haben. Die Indianer boten uns Frauen an, die wir aber nicht annahmen.
Die indigenen Völker bieten Lewis und Clark immer wieder Frauen an. Vielleicht als Beweis ihrer Freundlichkeit oder eher als Hoffnung auf hohe Ausgleichsgeschenke. Da müssen wir jetzt auch nochmal drüber reden. Das ist Clark und Lewis auch aufgefallen. Die indigenen Völker verschenken gerne und häufig, aber natürlich erwarten sie eine Gegenleistung. Lewis und Clark wollen ihnen nicht zu große Zugeständnisse machen und so beginnt das Hauptziel der Expedition schon hier zu wackeln. Profitable Handelsbeziehungen mit den indigenen Völkern aufzubauen.
Captain Lewis steigt vom Kielboot und begrüßt die Oberhäupter der Menschen vom Fluss. Die wollen partout, dass die weißen Männer noch mindestens bis zum Morgengrauen bleiben, denn Teile ihres Volkes seien noch unterwegs und die Expedition sei so unalltäglich, dass das Volk sie gerne sehen würde. Eine halbe Stunde verweilt Clark noch im Boot. Dann steigt er zu Lewis und den Häuptlingen an Land.
Die Stimmung ist angespannt. Lewis und Clark halten sich zurück. Sie spüren, dass hier irgendetwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Clark kehrt zurück und setzt sich mit zwei Häuptlingen ins Boot. Dann reißt das Seil, mit dem sie ankern. Clark lässt das Boot ans Ufer heranfahren und festmachen. Ein Übersetzer gesellt sich zu ihm und erklärt, die Tetons, wie sie die indigene Gruppe nennen, hätten böse Absichten. Ein anderes Volk aus dem Osten hatte ihn gewarnt.
Mit Mühe buxieren sie die Häuptlinge im Morgengrauen von dem Boot. Doch das festgemachte Seil am Rand des Ufers lässt sich nicht lösen. Die Tetons, im Schatten der dunklen Bäume, halten sein Ende fest umklammert. Lewis beschwert sich beim Häuptling und der fordert eine Gegenleistung. Tabak für alle Männer, die das Seil festhalten. Sonst könne die Expedition nicht weiterfahren.
Lewis ist außer sich. Er erklärt, er lasse sich zu nichts zwingen. Böse funkeln sich seine Augen und die des ersten Häuptlings an. Die Situation droht zu eskalieren. Doch dann schreitet Clark ein. Im wahrhaft letzten Moment wirft er dem Häuptling eine Rolle Tabak zu. Dann redet er nachsichtig auf ihn ein, erklärt ihm die Situation und
so schreibt es Clark selbst, spricht Worte, die den Stolz des Häuptlings berühren. Der reagiert. Als er den Tabak auffängt und Clarks Worten lauscht, dirigiert er sein Volk, das Seil loszulassen. Er übergibt das Ende an den Bugmann und so kann die Expedition endlich weiterziehen.
In der Literatur wird dieser Stamm oft als Stamm der Sioux bezeichnet. Der erstreckt sich damals in Teilen von Minnesota und in North und South Dakota. Sioux ist das wohl bekannteste Wort für diese Völker. Auch ja, wenn es keinen guten Ursprung hat, Sioux bedeutet nämlich sowas wie kleine Schlangen.
Ja, den Namen haben sie nämlich nicht sich selbst ausgedacht, sondern der kommt von einem feindlichen Stamm. Ist natürlich logisch, dass die sich keinen netten Namen für ihre Feinde ausgedacht haben.
Die Lewis und Clark Expedition hat ja das große Ziel, die Beziehung zwischen indigenen Völkern und den ostamerikanischen Siedlern zu verbessern, um eben diese Handelsbeziehung aufbauen zu können. Und ich glaube, es ist ziemlich deutlich, dass das Ziel hier haushoch verfehlt wird.
Ja, also beide Parteien können sich glücklich schätzen, dass kein Blut vergossen wird. Wahrscheinlich allein wegen des schnellen und beherzten Eingreifens von Clark. Ohne den hätte es ziemlich sicher Tote auf beiden Seiten gegeben.
In den Köpfen der Gruppe bleibt aber das Bild von indigenen Völkern, das alle auch schon vor dem Start der Expedition haben, ne? Sioux sind Feinde.
Ja, Sioux müssen bekämpft werden. In Frieden werden sie hier nie empfangen werden.
Lewis spürt eine sanfte Berührung im Gesicht. Die letzten Tage haben ihm hart zugesetzt. Sein Rheumatismus ist wieder ausgebrochen. Er streckt den Arm aus und sieht mattweiße Schneeflocken auf seinem Ärmel. Der Schnee fällt dichter und wirbelt der Gruppe in die Augen. Vorne läuft Clark in dunkler und gebeugter Gestalt, nur wenige Schritte vor ihm, aber kaum noch zu erkennen. Der Schnee liegt dick auf seiner Kapuze und auf seinen Schultern, und seinen Stiefeln reichte ihm schon bis zu den Knöcheln. Der Wind pfeift um ihre Köpfe, die Schneeflocken werden zu einer weißen Wand vor ihren Augen.
Ihre Routen am Tag werden immer kürzer, das Licht zieht sich immer schneller zurück. Lewis kontrolliert seine Karte. Noch ein paar Meilen, dann erreichen sie Fort Mandan im Westen North Dakotas. Das Fort ist ganz frisch, neu erbaut für die Expedition als Winterlager. Der Name ist nicht zufällig. Wenige Meilen entfernt wohnen die Mandans, ein Stamm aus der Sprachfamilie der Sioux.
Freunde, und jetzt tritt eine Person auf die Bühne dieser Geschichte, die den ganzen Lauf der Expedition verändern wird.
Ja, es ist der 4. November, die Gruppe igelt sich gerade im Fort für den Winter ein und dort tritt erstmal ein Mann auf die Bühne. Und dieser Mann heißt Toussaint Charbonneau.
Er ist franko-kanadischer Forschungsreisender, eine Gruppe, die Lewis und Clark immer öfter im Westen treffen, also Männer, die im Westen jagen und Felle bei indigenen Völkern eintauschen.
Bislang waren das immer super sympathische Leute, also zumindest aus den Tagebucheinträgen, die wir gelesen haben. Die Menschen sind nett, sie sind diszipliniert und sie kennen sich sehr gut in der Gegend aus.
Ja, es ist einfach ein netter Haufen, diese ganze Expedition. Das ändert sich jetzt aber. Charbonneau versucht, Teil von der Expedition zu werden, vielleicht wegen des Abenteuers, wahrscheinlicher aber wegen der Belohnung gegen Ende. Doch er spricht nur Französisch, das können zwar Teile der Männer der Expedition verstehen, Lewis und Clark aber nicht, also imponiert das erstmal nicht so viel.
Charbonneau war schon vorher Teil von Expeditionen und da hat sich sein Charakter gezeigt. Eines Tages, so dokumentiert es ein Schreiber von der alten Expedition, hat Charbonneau ein Mädchen eines indigenen Volkes vergewaltigt. Ihre Mutter hat das dann mitbekommen, musste eingreifen und hat Charbonneau mit einer Ahle gestochen.
Ich musste erstmal nachgucken, was eine Ahle ist. Das ist ja wie so eine Art Nagel, mit dem man Löcher stechen oder erweitern kann. Der Schreiber hat danach auch notiert, ein wohlverdientes Schicksal angesichts seiner Brutalität. Die Verletzung, die Charbonneau davonträgt, die muss schlimm gewesen sein. Danach kann er nämlich nicht mehr richtig laufen.
Als er diese alte Expedition abgeschlossen hat und sich halbwegs wieder genesen konnte, lässt er sich bei den Hidatsa und dem Mandan nieder, also diesen beiden Völkern. Und die leben direkt neben dem Fort. Also kein Wunder, dass er hier jetzt irgendwann auch auf die Lewis und Clark Expedition stößt.
Er lernt schnell die Sprachen der Hidatsa und der Mandan und so arbeitet er vor allem als freier Dolmetscher für verschiedene Firmen, die in diesem Gebiet tätig sind oder tätig sein wollen. Und er kauft sich zwei Frauen ein. Okay, ganz ehrlich, eher Mädchen.
Ja, das war damals vor allen Dingen in diesen Randgebieten, in diesen Frontiers gang und gäbe, dass sich diese Pelzhändler eben indigene Frauen genommen haben und damit auch, also das wortwörtlich zu verstehen, ne, sie haben sie sich genommen. Die beiden Frauen, die sich Charbonneau nimmt, heißen Sacajawea und Other Woman.
Ja, die beiden wurden von den Hidatsa bei einem Raubzug im Westen gefangen und jetzt in ihr Lager verschleppt. Und ich glaube, die eine bringt Charbonneau selber in diese Expedition herein. Er verspricht nämlich der Lewis and Clark Expedition Sacajawea mitzunehmen, also ein indigenes Mädchen, das die Sprache der Shoshone spricht und auf Französisch übersetzen kann. Und ich glaube, das ist jetzt schon so verdammt wichtig für die Reise.
Wir wissen nicht genau, in welchem Zeitraum Charbonneau diese beiden Frauen gekauft hat. Aber als die Hidatsa die Mädchen gefangen genommen haben, waren sie ungefähr 10 Jahre alt. Wir können also davon ausgehen, dass Charbonneau sie im Alter von 12 bis 13 Jahren als Frauen genommen hat.
Ja. Ich weiß nicht, was man dazu jetzt sagen kann. Es ist, wie gesagt, gang und gäbe
gewesen.
Es ist, ja, gang und gäbe gewesen. Ich glaube, wir müssen jetzt hier gar keinen Absatz dazufügen, wie moralisch verwerflich das Ganze ist. Ich glaube, das kann man sich selbst ganz gut vorstellen. Wir konzentrieren uns heute nur auf Sacajawea, also das Mädchen, das die Expedition begleiten wird.
Und es fühlt sich so weird an, das zu sagen, aber Sacajawea, dieses Mädchen, also dieses wirklich noch extrem junge Mädchen, ist schwanger. Und zwar von Charbonneau und sie bringt ihren Sohn Jean-Baptiste im Februar zur Welt, also quasi in diesem Fort, wo die Expedition überwintert. Und 2 Monate später ziehen sie wieder los.
Trotzdem ist das Winterlager bitter nötig. Am frühen Morgen misst Clark 44 Grad, klar unter Null. Sie messen den Missouri jetzt vollständig. Die weißen Karten füllen sich langsam mit Zeichnungen der Umwelt, neuen Tier- und Pflanzenarten. Im Winterlager ordnen sie ihre Daten und führen sie zusammen. Die erste große Etappe ist geschafft. Sie haben einen Fluss vermessen und das Land untersucht. Wenn sie wieder aufbrechen, schicken sie Männer zurück zum Präsidenten, klar, um ihre Daten zu sichern.
Clark verbringt die Tage hauptsächlich mit dem Beobachten der Umwelt. Er trägt ein, wenn der Fluss steigt und wie hoch der Schnee liegt. Am 7. April 1805 bricht die Gruppe erneut auf mit 33 Menschen. Flussaufwärts in Kanus bis zu den Wasserfällen des Missouris, heute die Great Falls. Dort angekommen endet der Fluss, sie müssen die Kanus und Boote über Land tragen. Ein harter Monat vergeht. Sie schaffen knapp 40 Kilometer. Die Gruppe wird das erste Mal von wilden Tieren angegriffen.
Juni 1805. Am Fluss sahen wir unweit unseres Camps 2 weiße Bären. Einer von ihnen erwischte um ein Haar Joseph Fields. Er konnte nicht feuern, da sein Gewehr nass war. Er rannte davon, bis der Bär ihn beim Fluss einholte. Wir waren nicht in der Lage, ihm zuzuspringen und so schossen und schrien wir. Der Bär floh in den Fluss.
Tagelang stapfen sie in den warmen Temperaturen westwärts bis in den kalten Abend hinein. Das Land wird kahler und trockener. Über dem Wasserspiegel liegen Dunst und Nebel. Vögel fliegen über sie hinweg. Piepsen und wimmern. Die Berge rücken immer näher an sie heran, eine wellenförmige Kammlinie, die sich an vielen Stellen tausende Fuß in den Himmel erstreckt. Anderswo fällt sie zu engen Schluchten und Pässen ab, die ins westliche Land der anderen Seite führen. Die Gruppe hat die Rocky Mountains erreicht.
Und damit hat die Expedition das neu erworbene Gebiet, also damals Louisiana, einmal durchlaufen. Sie stehen jetzt vor dem letzten Stück unbekannten Westens, vor dem Columbia River, nahe der heutigen kanadischen Grenze und auch in der Nähe von vielen neuen indigenen Völkern.
An den Füßen der Rocky Mountains wohnen die Shoshonen. Vielleicht erinnert ihr euch, wir haben schon mal drüber gesprochen. Ein Stamm, der Lewis und Clark schon vor Beginn der Reise viel Sorgen gemacht hat. Sie wissen, sie müssen hier irgendwo vorbei.
Mittlerweile haben sich ja Charbonneau, der ehemalige Pelzhändler, und seine Frau, im Skript steht's hier in Anführungszeichen, ich glaube, das können wir auch so sagen, Sacajawea der Gruppe angeschlossen. Trotz der Angst, die in den Köpfen der Männer spukt, wissen sie, Sacajawea kennt die Shoshone. Sie ist ja dort aufgewachsen und sie kann die Sprache sprechen.
Und für die Expedition vielleicht noch viel wichtiger, ihre bloße Anwesenheit schreckt feindliche Ureinwohner ab. Sacajawea spricht ihre Sprache und sie hat unfassbar gute Fähigkeiten. Sie kennt die Flüsse besser als jeder Jäger und fischt deshalb auch deutlich besser.
Ja, da entsteht auch so ein kleiner Wettkampf und auch so ein bisschen Eifersucht, habe ich manchmal das Gefühl, weil halt diese kleine Frau, dieses Mädchen quasi, da die dicksten Fische
zehnmal besser fischt als jeder Fischer, der schon mehrmals in ähnlichem Gebiet unterwegs war. Ja.
Ja. Trotzdem sie so gut fischt, werden ihre Vorräte knapper. Sie haben keine Pferde, um die Berge zu überwinden.
Ja, und so müssen sie gezwungenermaßen eben bei den Shoshonen halten.
Für Sacajawea fühlt sich das Treffen mit dem alten Stamm an wie eine eigentlich unmögliche Heimkehr. Sie erzählt von ihrer Gefangenschaft, von ihrem Ehemann und natürlich auch von der Expedition. Auf der Suche nach Pferden für die Gruppe, um die Rocky Mountains doch noch überwinden zu können, trifft sie ihren Bruder Kamawait. Sacajawea ist keine einfache Frau des Volkes, sie ist die Tochter des Häuptlings. Das wissen Lewis und Clark noch nicht.
Ihre Augen, schwarz wie Ebenholz, blicken hart und todesmutig drein, aber über ihre Wangen fließen Tränen. Kamawait redet lange mit ihr. Alte Kindheitserinnerungen steigen wieder in Sacajawea hoch. Erst nach dem Tod ihres und seines Vaters Häuptling und er bittet sie, zusammen mit ihrem Sohn zurückzukehren. In dieser Nacht streift Sacajawea noch lange um die Zelte des Volkes. Sie kämpft mit dem Gedanken, ihr altes Leben doch noch zurückzugewinnen.
Am Morgen danach steht ihre Entscheidung. Schweren Herzens entscheidet sich Sacajawea für die Expedition und gegen ihren Bruder. Vielleicht wegen der Treue zu ihrem Ehemann, wahrscheinlicher aber wegen ihres Vertrauens in die Expedition und in die beiden Anführer Lewis und Clark. Für ihre alte Familie und ihr altes Zuhause ist das ein hartes Urteil. Aber die Expedition kann sich glücklich schätzen, dass Sacajawea bei ihnen bleibt. Ab hier übernimmt sie auch die Geschäfte. Sie feilscht mit ihrem eigenen Stamm über die Preise der Pferde.
Die Männer der Expedition denken schon an den nächsten Schritt. Aufstieg auf die Rocky Mountains, die Gebirgskette, die seit Monaten vor ihnen thront. Sie beschäftigen sich tagelang damit, aus Tierhäuten Mäntel und Überwürfe zu schneidern. Die Nachmittagssonne brennt auf ihrem Rücken, doch ihre Blicke ruhen auf den schneebedeckten Gipfeln der Höhen. Der schwerste Teil der Reise liegt noch vor ihnen.
2 Tage vergehen, ohne dass sich in dem Gelände und in der Umgebung viel ändert. Der Fluss verschwindet langsam hinter ihnen, während die Rocky Mountains allmählich größer werden. Lewis fürchtet sich vor den dunklen Stunden. Immer lässt er ein paar Menschen aufbleiben, um nachts Wache zu halten. Doch die indigenen Völker interessieren sich anscheinend nicht für sie. Dass sie die nächtlichen Feuer und den Lärm der Expedition einfach nicht bemerken, daran glaubt Lewis nicht.
Am 3. Tag beginnt das Gelände von dem breiten, flachen Tal, welches sie durchwandert haben, wieder langsam anzusteigen. Lewis ändert ihre Richtung nach Nordwesten. Er hofft, dort schneller voranzukommen. Die Jäger der Expedition bleiben oft tagelang verschollen, wenn sie zurückkehren, damit viel weniger Nahrung als vorher. Der Gruppe gehen nach und nach die Rationen aus. Nur ein Teilnehmer verbringt wahre Höchstleistung.
Genau genommen eine Teilnehmerin. Es ist mal wieder Sacagawea. Während die Männer sich offen wegen der Knappheit beschweren, teilweise tagelang aufbegehren, streift die indigene Mutter durch die Wälder. Mit ihrem neugeborenen Sohn auf dem Rücken sammelt sie Eicheln, Beeren und Nüsse und kocht daraus Brot und Suppe. Ihre Entscheidung, bei der Expedition zu bleiben, rettet den Männern schon hier das Leben.
Mit den Fleischresten der Jäger auf dünne und kleingewachsene Biber wären sie schon vor Tagen verhungert. Sacagaweas Mut zahlt sich für alle aus und so wird sie, spätestens an diesem Punkt, die wichtigste Reisende der ganzen Gruppe. Je weiter sie kommen, desto höher werden die Hügel und die Berge ringsherum. Die Reisenden erreichen ein langes, schmales Tal. Trotz des Herbstes ist der Schnee auf die Höhen schon zurückgekehrt oder er liegt das ganze Jahr da. So sicher ist sich die Gruppe dabei nicht.
Die Stille der Berge hüllt sie ein. Der Baumwuchs hat sich schon vor mehreren Tagen zurückgezogen. Tiere oder andere Menschen treffen sie schon lange nicht mehr. Die Männer werden müder. Sacagawea leistet bedeutende Arbeit, doch ihre Künste reichen kaum aus, um die ganze Gruppe vernünftig zu versorgen. Sie kommen nur noch langsam voran. 10 Tage sind sie in den Pässen unterwegs. Ein Ende ist kaum abzusehen. Die Vorräte werden immer knapper.
Wir schickten 2 Mann mit 1 Indianer und 6 Pferden zum Dorfe zurück, um trockenen Fisch zu kaufen. Wir haben nichts anderes zu essen als Wurzeln, die den Männern gewaltige Schmerzen in den Innereien bereiten, weil sie so viele davon gegessen hatten. Der Proviant ging ganz zu Ende. Wir töteten eines unserer Pferde, um es zu essen und Suppe für die kranken Männer zu machen.
Ich glaube, ihr könnt ganz gut nachvollziehen, egal wo ihr gerade seid, warum diese Reise über die Rocky Mountains so unglaublich schwierig ist. Dort oben herrscht einfach dauerhafter Wind. Es ist klar unfassbar kalt und viele Tiere leben dort nicht. Das macht ja die Nahrungssuche so schwierig.
Lewis und Clark halten sich in ihren Tagebüchern dazu sehr bedeckt. Sie beschweren sich allerdings oft über das Wetter, meist über den Regen oder über den Schnee. Und auch sie bemängeln irgendwann die schwache Nahrungsausbeute.
Ja, ihr wirklich teilweise diplomatischer Umgang mit dieser ganzen Verzweiflung.
Das ist ein gutes Wort, ja.
Der könne ja auch dazu dienen, dass das Tagebuch dann später in einer ja eher unemotionalen Form abzugeben sei. Und ich glaube, diese Art und Weise, in der beide mit den Problemen umgehen, die schürt auch stückweise Vertrauen in der Mannschaft.
Ja, wir haben uns ja schon mit einer Meuterei und mit einer Fahnenflucht beschäftigt. Ich erinnere an Newman und Reed mit dem Messer. Aber jetzt sind wir eigentlich am schlimmsten Punkt der Expedition. Die Vorräte sind knapp, es ist furchtbar kalt und niemand gibt auf. Vielleicht, na gut, auch wegen der geringen Chancen, heile wieder nach unten zu kommen.
Das glaube ich auch. Sie treffen nach und nach auch immer wieder auf indigene Menschen, die sich in den Bergen verschanzt haben. Denen geht's aber teilweise auch nicht viel besser. Und ich meine, wir haben super oft über Rassismus und indigene Menschen heute geredet. Dazu noch, Luis teilt die Vorräte. Seine eh schon knappen Vorräte teilt er mit den indigenen Menschen oder er spendiert einfach mal Tabak, auch wenn die Völker eigentlich lieber ihren eigenen rauchen.
Am 7. November 1805, nach Monaten auf den Pässen und Bergen, erreichen sie dann endlich den Pazifik. Die westlichste Stelle Nordamerikas. Clark notiert am gleichen Tag: Ozean in Sicht. Oh, welche Freude.
November heißt, der Winter steht wieder vor der Tür und die Gruppe braucht dringend eine Pause. Klar, um ihre Vorräte zu füllen und die Kraftlosigkeit und Erschöpfung loszuwerden, die allen immer noch in den Gliedern steckt.
Dieser Moment wird oft, auch heute noch, rezitiert. Und zwar suchen sie eine Stelle, um ein neues Fort zu bauen und dort den Winter zu überstehen. Sie müssen sich aber entscheiden, bei welchem Stamm der indigenen Völker dieses Fort jetzt stehen soll.
Eine Abstimmung steht bevor, folglich darf jeder wählen, welches Lager ihm das liebste sei, und Sacagawea und York der Sklave, die dürfen beide mitbestimmen.
Wir waren beide selten so überrascht von einer Reise Anfang des 19. Jahrhunderts. Wir haben schon echt mit viel Shit uns beschäftigen müssen in dieser Zeit. Sklaverei und Ausbeutung auf der ganzen Welt, dauerhaftes Thema, natürlich auch heute noch. Und natürlich war es auch damals in dieser Gruppe nicht wahnsinnig gerecht. Da werden wir später auch noch drüber sprechen. Aber dieser Moment dieser Abstimmung, wo die Stimme eines Sklaven und einer indigenen Frau genauso viel zählen wie die Stimme eines jeden anderen, der wird auch heute noch immer wieder bei wichtigen Anlässen und auch ganz häufig bei Antirassismus-Begebenheiten rezitiert.
Ja, es sei eben ein wahrhaft amerikanischer Moment.
Das klingt wunderschön, aber auch irgendwie ein bisschen zynisch, finde ich, heutzutage.
Ich glaube, da haben wir in der Folge auch letzte Woche drüber geredet, sonst hört da nochmal rein. Ich glaube, da weiß man dann, wie ernst man das in so einer Zeit meinen kann. Sie entscheiden sich dann für die Kletzops und so benennen sie auch ihr neues Fort. Vor dem Bau steht noch ein langer Weg an, doch jetzt liegt die Gebirgskette endlich hinter ihnen. Die Gruppe ruht ihre fertigen Gliedmaßen in den Booten aus, sie bereisen den Columbia River, immer weiter nach Westen. Indigene Menschen stehen an den Ufern des Flusses, winken ihnen zu oder beobachten sie kritisch. Clark schreibt auf, was er sieht.
1. November 1805. Die Eingeborenen von den Wassern des Columbia scheinen gesund. Manche haben Tumore an verschiedenen Stellen ihres Körpers. Schwache und wunde Augen sind stark verbreitet. Manche haben ihr Augenlicht gänzlich eingebüßt. Diese Heimsuchung muss ich wiederum der Wirkung vom Wasser zuschreiben. Viele haben schlechte Zähne. In vielen Dörfern, welche wir passierten, sah ich die Köpfe weiblicher Kinder in Brettern eingeklemmt, mit dem Ziel, ihre Köpfe in eine bestimmte Form zu pressen.
Nach den ruhigen Tagen an Deck kommen die Männer erfrischt, gut gelaunt und voller Tatendrang in ihr neues Lager. Das Fort ist schnell aufgebaut. Ihr könnt euch das, wenn ihr wollt, gerne mal bei Wikipedia anschauen.
Genau, Fort Clatsop, also C-L-A-T-S-O-P, dann findet ihr das.
Genau, es ist gar nicht so krass, also das muss man auch sagen. Es besteht aus zwei aneinandergebauten Unterkünften. Also eigentlich sieht es gar nicht so aus wie ein Fort, was man halt so kennt oder was man sich so vorstellt. Aber das Holz schützt vorerst vor Regen und Schnee, die Stimmung ist gut und sie freuen sich auf die Wärme.
Doch die kommenden Wochen werden schwerer als erwartet. Wieder gehen die Vorräte zur Neige. Die Bisons lassen sich bei Temperaturen von minus 40 Grad kaum blicken. Kommen die Jäger zum Fort Clatsop zurück, bringen sie selten Beute mit. Fangen sie tatsächlich etwas, dann meistens kleinere Kojoten, Fleisch, das selten für ganze Tage reicht. Sacagawea hilft, wo sie kann, doch die Stimmung fällt immer weiter ab. Dann steht die heilige Nacht vor der Tür.
25. Dezember 1805. Wir hätten den Tag der Geburt Christi mit einem Gelage gefeiert. Hätten wir irgendetwas zur Belebung unserer Geister oder auch nur zur Befriedigung unseres Appetits gehabt. Unser Mahl bestand aus üblem Wapiti-Fleisch. So stark verdorben, dass wir es bloß aus lauter Notwendigkeit aßen. Dazu verdorbener Fisch. Und ein paar Wurzeln.
Viel passiert im Fort sonst nicht. Louis und Clark sortieren ihre Aufzeichnungen und Karten. Der Rest bereitet sich auf die Heimreise vor. Noch vor Beginn des Sommers wollen sie St. Louis wieder erreichen. Doch das Wetter spielt monatelang nicht mit. Im Februar ist die Gruppe endlich bereit, das Fort zu verlassen. Sie packen ihre Sachen und machen sich auf die Rückreise. Zurück über die Berge, durch die Kiefernwälder und am Missouri entlang.
September 1806. Um 12 Uhr kamen wir in St. Louis an. Wir wurden vom ganzen Dorf empfangen und erhielten ein herzliches Willkommen von den Einwohnern. Am 25. September statteten wir den Gentlemen von St. Louis einige formelle Besuche ab. Am Abend besuchten wir ein Essen und einen Ball. Dann erwartete uns ein prächtiger Morgen. Wir begannen zu schreiben.
Werbung.
Wir glauben, die Louis- und Clark-Expedition wäre wesentlich besser ausgegangen, hätte man Ärzte mitgenommen und Viel wichtiger, hätte man vernünftige Werkzeuge mitgenommen.
Ja, es geht doch nichts über ein besseres Gartenwerkzeug. Wenn man sich ein Fort bauen will, dann braucht man auch vernünftige Schaufeln. Und genau die könnt ihr bekommen. Schaut doch mal auf werkzeug-garten.de vorbei.
Genau, und ich meine, auch wenn man das Fort von innen einrichten will, dann ist auch werkzeug-garten.de perfekte Seite.
Was braucht man, wenn man's hell haben möchte innen?
Licht.
Ja, genau, man braucht Innenleuchten,
aber Erwachsene.
Es soll auch gut aussehen. Weil so ein Fort sieht ja von außen schon ein bisschen shitty aus, ne?
Da kann man sich drüber streiten, aber ein Fort sieht besser aus, wenn der Rasen gemäht ist und wenn die Bäume ein bisschen zurechtgeschnitten sind. Ich glaube, darauf können wir uns einigen.
Ah, ja, okay. Das heißt, wir brauchen quasi auch Schnittwerkzeuge.
Schnittwerkzeuge, ganz wichtig.
Super wichtig. Echt Außenleuchten.
Und ein Tomatengarten davor.
Oh, ein Tomatengarten.
Wie nice ist das denn?
Mega. Ich glaube, dort, wo sie ihr Endfort errichtet haben, die Lewis und Clark Expedition, da wäre das zu kalt gewesen für Tomaten.
Ich glaube, da wären die Tomaten eingegangen, aber vielleicht, Fort Mandan wäre wahrscheinlich ein bisschen mehr gegangen.
Vielleicht haben Svenja und Raphael ja auch irgendwie so eine Art Gewächshaus oder so im Angebot. Weiß ich nicht.
Checkt das auf jeden Fall unbedingt aus. Wie gesagt, werkzeug-garten.de.
Die erste Person, die uns sagen kann, ob es auf werkzeug-garten.de ein Gewächshaus gibt, die kriegt eine persönliche Grußbotschaft von uns.
Ey, Tore verschenkt immer Sachen und dann...
Das ist doch okay, das können wir doch verschenken.
Dann kommt Tore immer in mein Zimmer und sagt, oh, ich weiß nicht, was soll ich jetzt machen? Soll ich das jetzt hier verschicken? Und wie geht das mit DHL nochmal?
Hallo, eine Grußbotschaft kann man
immer der Geframte dafür. Komplett egal. Es gibt auf jeden Fall Garten- und Forstwerkzeuge, geschmiedete Kochmesser, Innen- und Außenleuchten und... Alle Artikel werden in kleinen Manufakturen oder Schmieden hergestellt und bei Bestellung sind sie direkt am nächsten Werktag bei euch. Ihr bestellt am Sonntag und bekommt das Produkt am Dienstag.
Ich muss ja auch nochmal eine ganz kurze Lanze für unseren Sponsor brechen. Ganz mal abgesehen von den Produkten, die Svenja und Raphael im Werkzeuggarten verkaufen. Die sind einfach ein ultra nicer Sponsor. Ich weiß noch, wir hatten ja ein bisschen Probleme mit unseren Folgen. Es gab so ein bisschen mal einen Aussetzer.
Das müssen wir ehrlich einsetzen. Also wir haben größtenteils tatsächlich mit Raphael geschrieben. Und ich habe dem halt mehrmals Bescheid gesagt, hey, irgendwie diese Woche wird super schwer. Wir schaffen das nicht. Wir laufen in der Uni hinterher. Wir schaffen das mit den Folgen nicht.
Und Raphael steht hinter
uns. Und Raphael hat mir die Hand gegeben, Jungs, und hat gesagt...
Oh gut, das kriegen wir hin.
Kein Problem für mich. Wir machen das trotzdem. Und ja, müssen wir einfach mal gebühren. Ist, also
immer ganz abhängig, genau.
Wir haben ihn natürlich schon geschrieben, wie sehr uns das freut. Also es ist jetzt hier keine, wir haben es jetzt nicht verlagert auf dem Podcast. Aber ich wollte einfach nochmal betonen, wie sehr uns das eigentlich freut.
Ja, mega cutes Familienunternehmen auf jeden Fall. Schaut mal vorbei, werkzeug-garten.de.
Ab 50 Euro Bestellwert bekommt ihr eure Lieferung kostenfrei in Deutschland. Ab 100 Euro in Österreich. Ihr habt einen 30-Tage-Rückgaberecht, einen kostenlosen Retourenversand und eine Bestpreisgarantie.
Und mega gute Bewertung, 5,0 Sterne, fast 6000 Ratings. Also, wenn das noch nicht reicht, dann einfach
dann
mal,
weiß ich nicht.
Dann mal weiß die reine Wild- und Fremd-Entdecker-Neugier einfach mal auf werkzeug-garten.de gehen und mal
ihr
durch die Produkte
Ihr würdet uns so einen
browsen.
Gefallen tun und ihr würdet uns auch einen riesigen Gefallen tun, wenn ihr bestellt und dann eingebt Wild und Fremd bei den Notizen. Dann
egal, wie ihr es schreibt, völlig egal.
Es spielt keine Rolle, aber dann bekommen wir einen kleinen Geldbonus. Ihr müsst natürlich nichts mehr bezahlen, aber wir können uns einfach Bücher davon kaufen. Also schaut euch auf jeden Fall die Seite werkzeug-garten.de mal an.
Werbung fertig.
Lass uns noch kurz über York sprechen, also den afroamerikanischen Sklaven von Clark. Wir haben es schon ein paar Mal erwähnt, dass die Aufzeichnungen, die Lewis und Clark angefertigt haben, an keiner Stelle den Eindruck zulassen, einer der beiden oder irgendeiner der gesamten Gruppe hätte rassistische Vorurteile gegen ihn gehabt. Wir können uns selbstverständlich nur auf das verlassen, was in den Tagebüchern steht. Ob Lewis und Clark hier absichtlich Dinge außen vor gelassen haben, das wissen wir nicht.
Was wir aber wissen ist, dass York auf jeden Fall Vollmitglied der Expedition war. Er trägt ein Gewehr in seinen Händen, bei Abstimmung zählt seine Stimme stets gleichberechtigt und das sind zwei Dinge, die Sklaven eigentlich in dieser Zeit niemals gestattet waren. Doch York wird nach dem erfolgreichen Abschluss der Expedition nicht freigelassen. 5 Jahre lang bleibt der Afroamerikaner Clarks Eigentum.
Aufgrund seiner beachtlichen Leistung auf der gesamten Reise hofft York trotzdem auf eine Freilassung. Bereits vor Beginn der Expedition ist er verheiratet, mit der Sklavin einer anderen Familie, jetzt will er also zu ihr ziehen. Nachdem York Aufgaben für Clark bei seinem Neffen erledigt und zurückkehrt, empfindet ihn Clark als unverschämt. York wird ausgepeitscht. 1809 lässt ihn Clark verhaften und in einen Kerker stecken.
Und das war so der Moment, wo mein Bild von Lewis und Clark, vor allem natürlich von Clark, gefallen ist. Ich habe Clark immer als jemanden wahrgenommen, der zumindest in seiner Zeit, Anfang des 19. Jahrhunderts, wahnsinnig weit voraus allen anderen war und wirklich antirassistische Züge hatte, was damals super selten war, und Menschen, die eigentlich in dieser Gesellschaft überhaupt nicht gleichberechtigt waren, auf der Expedition völlig gleichberechtigt behandelt hat.
Ich wünschte, wir hätten auch Einträge von York, irgendwelche Tagebücher oder irgendwelche Berichte, die er zu der Reise gemacht hat. Leider hat York niemals lesen oder schreiben gelernt, konnte diese Berichte also gar nicht verfassen. Aber es wäre irgendwie ein schöner Abschluss gewesen, da nochmal beide Seiten mit reinzubeziehen und dann auch einfach darüber zu quatschen. Obwohl, natürlich ist klar, dass Clark da unfassbare Kacke gebaut hat. Und ich habe mich auch ehrlich ein bisschen schlecht gefühlt, als ich das gelesen habe. Bisschen irgendwie, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber du liest eine Geschichte, du festigst ein Bild von einem Menschen und dann liest du ein bisschen weiter und auf einmal bist du enttäuscht. Du bist mega enttäuscht von diesem Menschen und genau das Gefühl hatte ich.
Als ob Clark auf dieser Expedition ein ganz anderer Mensch gewesen ist, als er es dann wieder war, als er zurück in die Zivilisation gekommen ist, ne?
Ja, ganz genau.
Vielleicht hat die Zivilisation ihn wieder zu dem gemacht, zu dem sie Menschen halt macht, zu rassistischen Arschlöchern. Ich weiß es nicht.
Das ist ein sehr guter Punkt, ja.
Clark gibt in späteren Briefen und Aufzeichnungen an, er wolle York verkaufen oder verleihen. Später arbeitet York als Fuhrmann. Der letzte Hinweis aus seinem Leben stammt von 1815. Es gibt auch Berichte, die von einer Freilassung Yorks nach der Expedition schreiben. Doch Clarks Briefe sprechen größtenteils gegen diese Theorie. Bis heute gilt York trotz seiner undankbaren Rolle als Sklave als einer der großen, großen Helden der Lewis and Clark Expedition.
Bill Clinton ernennt York 2001 posthum zum Sergeant. Yorks Mut, Genialität und Einfallsreichtum bleiben bis heute in Erinnerung. Trotz seines tragischen Schicksals nach dem Ende der Expedition spielt sein Wirken auf die europäische Entdeckung des Westens auch heute noch eine tragende Rolle. Sein Abbild, was ungewöhnlich ist für einen dunkelhäutigen Sklaven, ich glaube, so klar müssen wir reden,
ja,
ist nahezu auf sämtlichen Bildern, die nach der Reise gemalt werden, zu erkennen. Und in Portland findet man eine Statue von ihm im Park Mount Tabor.
Auch Sacagawea bleibt bis heute wohl die wichtigste Teilnehmerin der Lewis und Clark Expedition. Deswegen, und das fand ich super interessant bei der Recherche, sprechen viele HistorikerInnen heute auch gar nicht mehr von der Lewis und Clark Expedition, sondern von der Lewis, Clark und Sacagawea Expedition. Ihr Kind, Jean-Baptiste, hat nach den Tagebüchern zu urteilen einen positiven Aspekt auf die ganze Reise. Clark wird später sein Pflegevater und engagiert sich sogar für seine internationale Ausbildung.
Sacagaweas Anteil an der Reise bleibt riesig. Allein ihre Anwesenheit und die ihres kleinen Sohnes sorgen dafür, dass die indigenen Völker die Expedition stets für eine friedliche Gruppe halten. Ohne die beiden, da können Tore und ich gut mutmaßen, wäre die Reise wohl ganz anders ausgegangen. 3 Jahre nach der Expedition nimmt sie ein Angebot von Clark an und zieht mit ihrem Sohn nach St. Louis auf ein kleines Stück Land. 1812 wird sie das zweite Mal Mutter, diesmal von Tochter Lisette. Noch im selben Jahr findet sie den Tod.
Sie stirbt in South Dakota, vermutlich am Fleckfieber. Clark übernimmt auch für Lisette die Vaterrolle und irgendwie habe ich das Gefühl, hier berappelt er sich wieder. Hier macht er wieder Dinge, die man eigentlich nicht von ihm erwartet hätte, nachdem er diese Scheiße mit York abgezogen hat.
Es ist so ein unfassbarer Gegensatz zu sagen, hey, ich bring dich nach St. Louis, du kannst gerne
hier wohnen, du kriegst
und,
Geld so,
und du kriegst Land. Er hat ihr Land gekauft und gesagt, Hier, das ist jetzt dein Eigentum, darüber kannst du verfügen. Und dann gleichzeitig einen anderen Teil der Expedition, der auch sehr erfolgreich, ich möchte den Erfolg von den beiden jetzt gar nicht vergleichen, aber der auch eine super, super Rolle abgeliefert hat, ins Gefängnis zu stecken, finde ich,
es ist super krasser Gegensatz.
Vergleich. Also ja. Verstehe ich auch nicht ganz, muss ich ehrlich sagen.
Und Jean-Baptiste genießt eine super Ausbildung. Der lebt in Europa, besucht Afrika, verstirbt dann irgendwann im Goldrausch von Kalifornien, aber der hat richtig gute Möglichkeiten durch Clark erhalten. Sacajawea erhält posthum eine Statue in Bismarck in South Dakota. Und obwohl ihr so viel Ruhm zufährt, sorgt ihre eigentliche Aufgabe während dieser Expedition bis heute für viele Diskussionen.
Mit steigendem Ansehen wird immer wieder diskutiert, ob ihre Arbeit zum Wohl der Expedition von Lewis und Clark nicht paradoxerweise zugleich die Ausbreitung der weißen Menschen im Westen Nordamerikas und damit auch Verdrängung, Unterdrückung und Ausrottung von indigenen Völkern befördert hat. Wir können Sacajawea kaum Schuld zuweisen, so achtsam handelt sie auf der ganzen Expedition. Sie tauscht ihren Gürtel kurz vor dem Hungertod der ganzen Männer gegen zwei Otter und sie taucht nach verlorenen Gegenständen, während ihr Ehemann Charbonneau lieber an Deck sitzen bleibt.
Clark kümmert sich nach Abschluss der Expedition um die gesammelten Informationen über Tiere, Pflanzen, indigene Völker und um seine Karten. 1807 wird er Inspektor für indigene Angelegenheiten im Louisiana-Territorium. Ein Jahr später heiratet er seine Frau Julia Hancock. Später wird er Gouverneur des Missouri-Territoriums und stirbt 1838. So, und jetzt haben wir die ganze Zeit über Clark gesprochen, der ja irgendwie ein sehr erfolgreiches Leben auch nach dieser Expedition führt. Aber Ole, was ist eigentlich aus Lewis geworden? Diesem Denker, dem melancholischen Philosoph der Expedition, der am Ende ja irgendwie schon vielleicht der eigentliche Kopf der ganzen Sache war.
Ich glaube, wir haben in dieser ganzen Geschichte erzählt, wie unfassbar erfolgreich diese Expedition ist. Jetzt nicht in Bezug auf Handelsbeziehungen, ich glaube, das konnten wir relativ schnell wieder abhaken, aber in Bezug auf Geografie, Landkarten, Tier- und Pflanzenarten, also wirklich für Amerika ein riesen Erfolg. Als Lewis zurückkommt, erhält er doppelten Sold, 6,5 Quadratkilometer Land und er wird Gouverneur des Louisiana-Geschäftes, also dieses neuen Territoriums. Doch nach dieser Lewis und Clark-Expedition verfällt er mehr und mehr dem Alkohol. Seine Versuche, eine Ehefrau zu finden, scheitern. Die Beziehung zum damaligen Präsidenten leidet unter seiner Alkoholsucht. 3 Jahre nach Abschluss der Expedition stirbt Lewis, nach Angaben seiner Familie, durch Schussverletzung. Wahrscheinlicher ist heute Selbstmord. Lewis leidet zeitlebens an starken Depressionen. Schon zuvor hat er mehrmals versucht, sich im Missouri zu ertränken.
Übrigens, Clark bekommt mit seiner Frau auch ein Kind, einen Sohn. Und diesen Sohn nennt er Meriwether Lewis Clark. Clark, weil er auch mit Nachnamen Clark heißt. Aber
ich glaube, ihr wisst alle, auf wen das anspielt, nämlich auf seinen alten Begleiter.
Ja, in Gedenken an Meriwether Lewis, der sich nur 3 Jahre nach dieser Expedition höchstwahrscheinlich selber umgebracht hat. Das war's von uns. Wenn ihr mehr von uns hören wollt, scrollt einfach entweder ein bisschen runter, wir haben ja schon ein paar Folgen veröffentlicht.
Oder ein paar Folgen hoch, wenn ihr das erst in ein paar Wochen hören werdet.
Oh, smart, sehr gut
durchgedacht. Da denkt jemand mit.
Was haben wir noch für Socials, Herr Klein?
Wir sind socially active, würde Mama sagen. Nein, das würde Mama auf jeden Fall nicht sagen.
Wir sind auf jeden Fall socially active. Auf Instagram.
Findet ihr uns unter @wildundfremd. Ihr könnt uns eine Mail schreiben mit Kritik, Infos, Beleidigung, Anregung.
Nein, ja, okay.
Alle, ey, wir nehmen,
aber
alles,
wir nehmen alles. Beleidigungen sind auch funny. Also wir haben auch schon Beleidigungen bekommen. So.
Ja, stimmt, wir haben ja eine Folge drüber gedreht. info@wildundfremd.de und wir müssen uns einmal speziell bedanken, und zwar bei Déjà-vu Geschichte.
Ja, vielen Dank, Ralf, dass du mit uns diese Folge vorbereitet hast. Wenn ihr nochmal Ralfs Stimme hören wollt, dann schaut mal in die Folge vor dieser Folge. Dort haben wir ein langes Interview mit ihm gemacht und wirklich nochmal über die ganzen Hintergründe und auch über das amerikanische Selbstverständnis gesprochen.
Ich möchte einmal ganz kurz Facts dazu sprechen. Und zwar sind wir diejenigen, die alle Termine ruiniert haben und gesagt haben, es dauert noch länger, wir schaffen das nicht. Ralf saß so daneben und so, okay, ja, okay, wir verschieben es nochmal. Deswegen wirklich mein liebster Dank, auch dass er noch den Glauben dran gehabt hat, dass es irgendwann passiert.
Dass wir diese Folge fertig kriegen.
Ich glaube, wir haben uns Anfang des Jahres zusammengesetzt und ich so, ja, machen wir auf jeden Fall. Und es hat so ewig gedauert, deswegen ganz lieben Dank. Und wir müssen nochmal Danke sagen.
Ja. Bevor wir jetzt Danke sagen, falls ihr uns unterstützen wollt und das nicht nur mit einer coolen Sternenbewertung, einem coolen Kommentar und einem coolen Like und Follow auf Insta machen wollt, dann schaut doch mal auf Steady vorbei.
Den Link findet ihr als zweites in den Shownotes. Wir bedanken uns wie immer nach jeder langen Folge einmal bei den Outlaws. Ich fange an bei Luisa Schachtner,
Jonas Arndt,
Helge Dilger,
Daniel Eitz,
Triton Fischbart,
Sandra Frese,
Nico Grundhöfer,
Frederik Hanke,
Nicole Kuhlemann,
Sandrine May,
Zucht und Zucker
und Fluffy.
Jetzt haben wir endlich mal die Reihenfolge geändert. Ja, ne? Du hast also seit Monaten drauf gepokert.
Ich wollte unbedingt Fluffy haben. Ja, liebe Grüße an alle.
Vielen Dank. Gleichberechtigt, wollte ich schon mal sagen. Toro, war es nur wichtig, das ans Ende zu setzen. Ich weiß nicht, was in Toros Kopf
es
vorgeht.
Es ist ganz viel Kirmes in meinem Kopf los.
Wir sehen uns dann nächste Woche. Wir hören uns nächste Woche mit wieder ein bisschen Gehirnkirmes. Ich glaube, wir können alle mal ein bisschen Gehirnkirmes gebrauchen. Ich brauche es auf jeden Fall daily. Also, wir sehen uns. Wir hören uns. Ich habe aufgepasst. Wir hören uns nächste Woche. Wir freuen uns drauf. Bis dann.
Macht es gut, ihr Lieben. Vielen Dank.